Willkommen zum Küstentalk, dem Podcast der IG Metall Küste.
So, die Musik ist aus, die Mikros sind an. Ein Mikro ist diesmal nicht unser Host, der sonst Daniel ist, sondern das bin heute ich, Michael Seerse, Bezirksschutz zuständig für Social Media und andere digitale Medien. 2025 ist ja schon fast Geschichte und wir wollen heute mal so einen kleinen Rückblick wagen. Und wir steigen einfach mal hart ein. Und wir haben in der Küste ja nicht nur viel verhandelt, wir haben auch neu gewählt. Und zwar hinter uns liegt eine Bundestagswahl. Die Karten in Berlin sind sozusagen neu gemischt am Anfang des Jahres. Und ganz direkt gefragt, war das Wahlergebnis ein Dämpfer für Arbeitnehmerrechte oder kommen wir als IG Metall mit der neuen Regierung gut klar?
Ach, ich glaube, dass wir mit allen Regierungen klarkommen müssen. Was uns natürlich hier jetzt hilft, ist, dass es so eine Ausgeglichenheit gibt zwischen CDU und SPD oder auch CSU, wo viel Gemeinsamkeiten da sind. Aber natürlich auch, wenn man in die Gesamtparteien reinguckt, schon auch Bereiche gibt, die eher sozusagen zugespitzt sich gegenüberstellen. Wenn ich jetzt den neoliberalen Flügel der CDU vor Augen habe und auf der anderen Seite die Jusos. Aber für uns als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kann das natürlich sehr produktiv sein, weil wir brauchen auf der einen Seite ja den sozialen Schutz, wir brauchen die Rechte der Arbeitnehmer, dass die geschützt werden und dass der Blick auf, wie geht's den Menschen, viel stärker in den Mittelpunkt kommt. Aber wir brauchen ja auch erfolgreiche Unternehmen. Und wenn man es klug macht, dann kann das gut zueinander passen. Wenn man es natürlich überreizt, dann ist das so eine weitere Schwierigkeit in der Stabilisierung der Demokratie, weil wenn unsere Regierung nicht handlungsfähig ist, dann profitieren nur die Demokratiefeinde davon. Und da ist unsere Regierung schon gefordert, dass wir sagen, wir haben gestritten, wir haben einen Koalitionsvertrag gemacht. Wir streiten, bis ein Gesetz auf den Weg gebracht wird. Wir streiten in den Fraktionen dann vielleicht noch, bis ein Gesetz fertig ist. Aber dann muss umgesetzt werden. Und wenn die Menschen nicht mehr merken, dass Einigkeit zu Kompromissen auch zum Umsetzen führt, dann fragen die sich irgendwann, was macht ihr denn da? Und da ist, glaube ich, unsere Regierung noch gefordert, enger zueinander zu kommen. Wie gesagt, das soll nicht heißen, dass man nicht um Inhalte streitet und dass man nicht bei der nächsten Bundestagswahl auch einen neuen Anlauf macht, vielleicht mehr durchzusetzen als das, was man jetzt durchsetzen konnte. Aber jetzt, wenn eine Regierung da ist, dann muss die funktionieren. Alles andere ist mehr schädlich für die Zukunft.
Aktuell haben wir, also wir nehmen zu dem Zeitpunkt auf, als ja gerade die Abstimmung ist für das Rentenpaket. Gibt es da schon Ergebnisse? Ich habe noch gar nicht geschaut.
Ja, ich ist durch jetzt erstmal. Mit Kanzlermehrheit. Das ist auch, glaube ich, richtig und wichtig. Und das ist auch so ein Beispiel, das ärgert mich schon. Weil jetzt kann man über die Inhalte diskutieren. Und das ist ja auch gemacht worden. Und der eine wollte was anderes als die andere. Aber dann ist ein Kompromiss da. Und der muss dann auch umgesetzt werden. Und da kann nicht einzelne Gruppen sagen, ich stelle das mal in Frage. Wir haben das ja auch bei dem Bürgergeld auch, wo ein Kompromiss da ist, wo die Regierung sich entschieden hat, wo die Gesetze auf den Weg gebracht worden sind. Das kann man gut oder schlecht finden. Und ich habe eine klare Meinung. Ich glaube, das ist wirklich eine Nebelkerze, die da sozusagen bewegt wird für die Probleme, die wir eigentlich wirklich in Deutschland haben. Aber ich kann das nicht immer als Regierungsfraktion, als Regierungspartei dann in Frage stellen. Das schadet mehr, als dass es nutzt. Deswegen Kompromisse müssen umgesetzt werden. Und man fordert eben auch Haltung ein. Ich meine, wenn wir jeden Tarifvertrag, ist auch ein Kompromiss am Ende des Tages. Wenn ich da am Ende dann sofort wieder anfange, was könnte ich anders machen? Wie kann ich das nicht umsetzen? Oder das geht nicht. Kompromisse müssen eingehalten werden. Das ist etwas, was uns stark macht. Alles andere destabilisiert.
Genau, Kompromisse ist ja auch so ein bisschen der Kern der Demokratie.
Ja, natürlich, weil wir haben viele unterschiedliche Interessen und wenn ich nur auf mein eigenes Interesse gucke, dann komme ich vielleicht zu anderen Ergebnissen. Aber wir sind ja nicht alleine auf der Welt. Wir sind Arbeitnehmer, wir haben Arbeitgeber, wir haben Selbstständige, wir haben junge Leute, wir haben ältere Leute, wir haben Menschen mit Migrationshintergrund, wir haben welche, die diesen Hintergrund nicht haben. Und wir haben Menschen, die in der Welt vor Gewalt und Terror fliehen müssen. Wir haben welche, die sagen, ich habe da Angst davor, wenn die Menschen dann bei uns sind. Und das müssen wir doch zusammenkriegen und da sind Kompromisse, da ist aufeinander Rücksicht nehmen, ein wesentlicher Wert. Und nochmal, es geht nicht darum, dass man nicht für seine Ziele, für seine Inhalte streiten kann. Das sollte man tun. Aber man muss das immer so tun, dass man am Ende des Tages zueinander kommt, weil ansonsten gewinnt nur einer. Und das sehen wir in anderen Staatsformen. Wenn einer oder eine bestimmt und alle anderen folgen müssen, das ist kein gutes Miteinander. Es sei denn, man ist nah an diesem Autokraten dran und das wollen wir nicht.
Wir merken tatsächlich, der Wind weht jetzt ein bisschen anders. als mit der Ampelregierung. Und im Wahlkampf ging es ja auch viel um Wirtschaftsfreundlichkeit, nenne ich das jetzt mal. Das klingt ja oft nach weniger Schutz auf Arbeitnehmerseite. Was meinst du, mussten wir uns als IG Metall nach der Wahl strategisch neu aufstellen, um in Berlin überhaupt noch gehört zu werden?
In meiner Wahrnehmung ist die IG Metall schon der Ansprechpartner, wenn es um Arbeit geht in Berlin und auch auf allen Seiten. Und das war vorher so, das ist jetzt auch so. Und Friedrich Merz war sowohl im Wahlkampf als auch nach der Wahl bei uns im IG Metall-Vorstand zum Beispiel, starken Dialog auch mit unserer Vorsitzenden, unserem zweiten Vorsitzenden. Und ich glaube, ein großer Move, der stattgefunden hat, war ja, dass die Union akzeptieren musste, dass viele Sachen, die sie im Wahlkampf noch kritisiert haben, nämlich Stichwort Schuldenbremse oder Ähnliches, dass man so nach vorne raus schlecht regieren kann. Und deswegen ist die Veränderung der Schuldenbremse, das Infrastrukturpaket, 500 Milliarden, die investiert werden sollen, ist natürlich schon was anderes als das, was wir im Wahlkampf erlebt haben. Wir streiten natürlich immer wieder auch über diesen Ausgleich zwischen Wirtschaft und Arbeit. Das sind eben auch unterschiedliche Interessen, die zum Teil da sind. Aber es kann gut werden, wenn jetzt die richtigen Schritte auch weiter sozusagen erfolgen. Manchmal ärgere ich mich, dass dann immer wieder so alte Nebelkerzen sozusagen geworfen werden. Frage von, wie lange arbeiten Beschäftigte, die ganze Diskussion Arbeitszeit, kommen wir vielleicht später ja nochmal dazu, wo ich mir ja denke, Leute, ihr müsst das Gesamtsystem gucken und nicht nur immer die einzelne Lösung. Aber wir sind da als IG Metall gut aufgestellt. Wir haben andere Gesprächspartner, aber wir sind immer noch in vielen Gesprächen dabei. Und wenn ich sehe jetzt, wie wir über das Thema Autodialog oder Stahlgipfel, wie auch immer wir das jetzt bezeichnen wollen, aber da war die IG Metall ein großer Treiber dafür, dass wir industriepolitisch vorankommen. Da sind gute Entscheidungen gefällt worden. Industriestrompreis ist eine große Forderung. Die haben wir als IG Metall lange gefordert, manchmal sehr alleine. Das wird jetzt umgesetzt. Wir haben die Frage Local Content, also dass nicht nur in Deutschland und Europa Geld verdient wird, sondern dass hier auch Wertschöpfung gesichert werden muss. Auch das ist jetzt Teil von Regierungshandeln geworden. Also ich glaube, wir können uns da nicht beschweren. Die IG Metall ist da schon durchsetzungsfähig, auch in Berlin.
Du hast ja tatsächlich schon zwei Sachen vorweggenommen. Der 8-Stunden-Tag und tatsächlich der Industriestrompreis. Der Industriestrompreis kommt? Wenn ja, für wen?
Ja, für alle Industriebetriebe und gerade für die Energieintensiven. Da wünschen wir uns mehr und wir brauchen auch eine längere Zeit als jetzt die 3 Jahre. Aber es ist zumindest gut, dass wir jetzt auch einen ersten Schritt in die Richtung gemacht haben. Weil es reicht nicht nur zu sagen, dass die Energie ähnlich teuer ist wie vor Corona, wenn sie damals schon zu teuer war mit dem Blick auf andere Länder. Wir haben eben in Deutschland lange davon profitiert, dass wir die billige Energie aus Russland zur Verfügung hatten. Das wollen wir aus guten Gründen jetzt nicht wieder zurückhaben. Und dann müssen wir Alternativen schaffen. Und gerade diese Frage von Energiekosten ist eine der Zukunftsfragen, wenn Firmen für Investitionen sich entscheiden. Und da brauchen wir Verlässlichkeit, Planungssicherheit. Und da ist das ein guter Schritt und ich bin froh, dass wir das wirklich mit einem langen Atem durchgesetzt haben, mit Aktionstagen. Viele Kollegen hier vor Ort, wenn ich an Bremen denke, wenn ich an Hamburg denke oder auch gemeinsam in Berlin. Also da ist schon Druck gemacht worden und am Ende des Tages musste die Regierung einsehen, das ist schon richtig. Ich hätte mir gefreut, wenn wir das schon vor 2 Jahren durchgesetzt hätten, dann hätten wir viele Probleme heute nicht. Aber wir müssen gucken, dass wir nach vorne raus das Richtige machen und da ist jetzt ein Flock gesetzt. Weitere müssen folgen.
Ein Kernthema ist ja auch für uns der 8-Stunden-Tag. Der sozusagen ja unter Beschuss steht. Da gibt es und bleibt auch bei großen Diskussionen. Was meinst du, können wir den 8-Stunden-Tag auch in 2026 weiterhin verteidigen?
Wir müssen das. Es ist wirklich ein Thema, wo ich mich auch ärgere, wie Stimmung gemacht wird. Es wird immer so getan, als hätten wir keine Flexibilität. Ich nehme wahr, die Menschen arbeiten, wenn es nötig ist. Sie machen Kurzarbeit, wenn es nötig ist. Das heißt, wenn wenig zu tun ist, gehen sie nach Hause. Wenn viel zu tun ist, machen sie mehr Arbeit. Wir können mit Tarifverträgen, Betriebsräten ganz viel Flexibilität absichern in dem System, in den Gesetzen, die wir heute haben. Würden wir es öffnen, dann hätten wir vielleicht da, wo Betriebsräte sind und wo wir Tarifverträge haben, gar nicht die großen Probleme, die wir uns vor Augen führen. Aber überall da, wo wir keine Betriebsräte haben, wo wir keine Tarifverträge haben, die vielleicht sagen, was ist die maximale Tageshöchstzeit, wer entscheidet denn, wie Arbeitszeit gelegt wird, wenn das der Arbeitgeber alleine entscheidet. Hab einen Fall vor Augen, da hat die Werksleiterin dafür gesorgt, dass die ich glaube, 3/4 der Beschäftigten Mitglied der IG Metall geworden sind. Warum? Weil die ist mittags losgegangen und hat dann einfach gesagt, so, heute wird bis um 16 Uhr gearbeitet, heute wird bis 17 Uhr gearbeitet. Die Kollegen konnten gar nicht mitreden. Und dann war der Frage, was können wir tun? Das Einzige, was sie tun konnten, war einen Betriebsrat gründen. Das haben sie mit der IG Metall gemeinsam gemacht. Das heißt, wenn wir den Arbeitgebern die Möglichkeit geben, über den 8-Stunden-Tag hinaus einseitig ansagen zu können, dann wird das kommen. Und so zu tun, als würde jeder Arbeitnehmer einfach Nein sagen können. Und dieses Beispiel, er will abends noch seine E-Mails machen, nachdem er das Kind ins Bett gebracht hat. Das können wir alles abdecken. Aber diese Gefahr ist einfach da, dass es ausgrenzt. Und diese Frage, 8 Stunden arbeiten, 8 Stunden für mich, 8 Stunden leben, das hat schon seine Bewandtnis. Weil auch alles, was wir für Arbeits- und Gesundheitsschutz haben, auch auf einen 8-Stunden-Tag ausgerichtet ist. Und das muss man schon auch im Gleichgewicht halten. Und ich kann flexibler arbeiten, wenn ich kurze Arbeitszeiten habe. Ja, nicht lange Arbeitszeiten habe ich lange Blöcke, die kann ich flexibel nicht so gut gestalten. Und will gar nicht an das Thema Vereinbarkeit denken. Wir wollen Vereinbarkeit, aber wenn jetzt der Arbeitgeber sagt, montags bis mittwochs arbeitest du jetzt mal bitte ganz lang, was nützt mir das denn, wenn ich dann Donnerstag und Freitag weniger arbeite, wenn ich zum Beispiel die ganze Frage Kita, etc. gar nicht damit abdecken kann. Also 8 Stunden ist ein richtiges Maß, an dem müssen wir festhalten. Und wir wollen Flexibilität, aber die kann man anders gestalten, da braucht man keine längere tägliche Arbeitszeit juristisch durchzusetzen.
Das denke ich auch. Stichwort Politik, die hat uns dazu bewegt, ja auch einen Aktionstag zu machen unter der Kampagne, weil das ja zählt, du hast es ja schon kurz angedeutet. Für uns ein riesiger Kraftaufwand in Sachen Organisation, aber er schafft auf jeden Fall vor Ort eine Menge Gemeinsamkeit und Zuversicht. Ziel war es ja auf jeden Fall, die jetzt gewählten Parteien ja so ein bisschen anzustoßen, das heißt ein bisschen, auch ein bisschen mehr, um ihnen zu zeigen, was wir von ihnen fordern und was wir von ihnen wollen und wie wir uns Wirtschaft vorstellen. Wie hast du die Veranstaltung, für uns war sie ja in Hannover, so erlebt und was konntest du damals in Hannover, das war März, so mitnehmen?
Ja, viele tausende Kolleginnen und Kollegen, waren über 80.000 in ganz Deutschland an 5 Orten, die gesagt haben, Industrie hat Zukunft. Die sich auch dagegen gewehrt haben, dass es so eine Einsortierung von manchen gibt, die sagen, neu und alt und da müssen wir mal alte Zöpfe abschneiden. Nein, jeder Industriearbeitsplatz, jedes Unternehmen, was wir durch die Transformation also in Veränderung bringen können und nach der Veränderung nach vorne raus auch damit Geld verdienen können, umweltfreundlich, klimafreundlich aufstellen können. Das ist eine Industrie, die wir halten können. Und was viele vergessen ist, Industrie ist das Rückgrat unseres Wohlstandes in Deutschland. Viele Bereiche, wo Industrie stark angesiedelt sind, da gibt es mehr Schwimmbäder, da haben wir eine höhere Zufriedenheit der Menschen, da haben wir sozusagen bessere soziale Infrastruktur. Überall da, wo wir wenig Industrie haben, ist das alles nicht so vorhanden. Und deswegen, wer die Industrie in Frage stellt, der stellt eben auch Wohlstand in Deutschland in Frage. Wir können uns nicht gegenseitig vom Haare schneiden, sozusagen den Wohlstand sichern. Das wird nicht funktionieren. Wir brauchen Industrie und das war ein starkes Signal dafür. Und ich habe es ja gesagt, ich glaube, ohne den Aktionstag hätten wir auch den Industriestrompreis nicht durchsetzen können, weil gezeigt worden ist, die IG Metall ist auch handlungsfähig, für ihre industriepolitischen Vorstellungen auch zu kämpfen. Und wir haben da viel geschafft und viel gemacht. Und ich glaube, wir sind eine der wenigen Organisationen, die es noch schafft, die Leute für ihre Themen auch außerhalb ihres eigenen Bereiches zusammenzuschließen. Dass wir gerne mehr da gewesen wären, ist kein Geheimnis. Wir haben auch Bereiche, wo Menschen viel meckern, nicht aktiv waren oder sind. Das ändert sich so ein bisschen, weil die Leute merken, wenn ich was tue, wird es besser. Und wir haben ja auch viele betriebliche Fälle, wo wir uns durchsetzen konnten. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Fall in Bremen, wo Gestra, der Arbeitgeber, gesagt hat, wir wollen hier verlagern, keine Zukunft mehr organisieren. Kollegen haben sich organisiert, haben ein Gegenkonzept erarbeitet, waren aktionsfähig. Wir wären bis in den Streik gegangen. Und jetzt liegt ein Ergebnis vor, dass das Zukunftskonzept des Betriebsrates mit der IG Metall und den Wirtschafts- und Unterstützer von uns sozusagen erarbeitet worden, dass das umgesetzt wird und eine Beschäftigungsgarantie da ist. Also es geht, das war das Signal auch dafür. Und mit der Stimmung sind wir ja dann auch weiter in die politischen Auseinandersetzungen gegangen.
Genau, Politik ist nämlich immer der Rahmen und die Realität passiert sozusagen im Betrieb. Lass uns mal schauen, was wir so 2025 alles konkret erreicht haben. Ein großes Thema ist auf jeden Fall das Kfz-Handwerk. Da hatten wir ja eine zähe Tarifrunde. Wenn die Politik sozusagen über Verbrenner ausstreitet und jetzt, wo Porsche auch noch überlegt, seine Batteriezellenfertigung zu schließen, steht natürlich die Kfz-Branche auch ziemlich kopf, wie ich finde. Und wenn man so mit den Kollegen spricht, hat man auch das Gefühl, dass sie meistens gar nicht mehr wissen, was sie morgen eigentlich erwartet. Und die Arbeitgeber stehen halt einfach ziemlich auf der Bremse. Aber Daniel, wie hast du das so wahrgenommen? Wie schwer war es wirklich, diesen Abschluss zu holen?
Das Kfz-Handwerk ist ja noch eins der großen Handwerke, wo wir in der IG Metall gemeinsam auch verhandeln, von Flensburg bis nach Lörrach und von Aachen bis nach Bautzen, wo überall was stattfindet. Und das ist uns schon gelungen, auch da einen guten Tarifabschluss hinzukriegen. Die Kollegen kriegen in zwei Schritten insgesamt 5,6% mehr Geld. Wir haben auch einen Tarifvertrag, den wir hier in Hamburg schon vor 5 Jahren ungefähr abgeschlossen haben, nicht, dass man einen Teil seines Geldes auch in Zeit umwandeln kann. Also diese Frage von Arbeitszeitsouveränität ist den Menschen ja auch wichtiger geworden. Das ist jetzt durch den Pilotabschluss in Niedersachsen dann bundesweit ausgerollt worden. Aber die Kollegen mussten dafür auch auf die Straße gehen. Und das ist, glaube ich, immer ein Thema, was viele vergessen. Es ist eben keine Mathematik. Tarifverträge, da geht man nicht hin, hat eine große Excel-Datei, tippt da ein paar Daten rein und dann kommt ein Tarifergebnis raus. Das sind Machtfragen. Und diese Machtfrage musste im Kfz-Handwerk beantwortet werden. Kollegen haben das stark gemacht. Auch hier in Hamburg gab es einen großen Aktionstag, wo an die 1000 Kolleginnen und Kollegen da waren und gemeinsam für ihre Tarifforderung gestritten haben. Und von daher haben wir da tatsächlich einen guten Abschluss hingekriegt. Und ich glaube, das ist auch die Aufgabe von Tarifpolitik, von Gewerkschaftsarbeit in diesen von dir benannten schwierigen Zeiten, wo der Einzelne ja auch nicht immer was ändern kann an dieser Gesamtsituation, aber an denen, wo wir was ändern können, nämlich wie wird im Betrieb Gerechtigkeit organisiert? Wie schauen wir, dass die Menschen nicht abgehangen werden, wenn es um Kostensteigerungen und um Einkommen geht? Da müssen wir als IG Metall, da müssen die Belegschaften, da müssen wir zusammenstehen, gemeinsam das Beste rausholen. Dann erträgt man auch den Rest, den wir in der Welt sehen, manchmal besser, wenn wir wissen, wir haben für uns, wo wir selber aktiv sein können, das Beste rausgeholt. Und im Handwerk sind wir da auch eine Gewerkschaft, die mit den Kolleginnen und Kollegen gute Abschlüsse machen kann. Wir haben ja auch noch andere Branchen.
Genau, Handwerk ist ja nicht nur das Kfz-Gewerbe bei uns, sondern auch Sanitär, Heizung, Metallbau. Und da haben wir halt auch Abschlüsse erreicht. Und wie ist so deine Sicht neben M&E auf das, also M&E mit Handel und Elektro, für die, die es nicht wissen, wie ist deine Sicht auf das Handwerk allgemein in IG Metall?
Ja, das geht immer ein bisschen unter, weil natürlich die großen Schlagzeilen sind die Automobilfirmen. Das ist dann vielleicht auch noch Luft- und Raumfahrt mit Airbus. Das ist dann sowas wie Stahl, aber dass wir eben auch für den Handwerksbetrieb an der Ecke zuständig sind, wenn es um Schlosserhandwerk geht oder um Heizung. Ähnliches, das wissen die meisten gar nicht. Und gerade der Norden, wir sind sozusagen der Bezirk mit den zweitmeisten Mitgliedern im Handwerk. Ich glaube, wenn ich richtig im Kopf habe, ist nur Nordrhein-Westfalen größer. Alle anderen haben weniger Mitglieder im Handwerk. Das heißt, wir sind schon sehr nah auch an den Kollegen und Kollegen dran. Und das ist schon auch eine andere Tarifpolitik natürlich, weil es sehr unmittelbarer ist. Du hast kleinere Betriebe, du hast auch oft noch die Familienchefs irgendwo da. Auch wenn es da einen radikalen Wandel gegeben hat. Das heißt, wir reden vom Handwerk manchmal schon auch von Kleinkonzernen. Gerade das Kfz-Handwerk hat sich in den letzten 20 Jahren enorm weiterentwickelt. Von diesem Autohändler an der Ecke, der noch einer Einzelperson gehörte, haben wir jetzt eher Konzerne, die mit 10, 20 Betrieben auch an 3.000, 4.000 Beschäftigte kommen. Das ist schon eine Veränderung, wo wir tarifpolitisch darauf reagieren müssen. Und wir sind auch da in der Diskussion, wie kriegen wir denn in Zukunft sozusagen dieses Handwerk tarifpolitisch gut weiter erfasst. Aber wir sind ja auch zum Beispiel im Holzbereich zuständig. Es läuft gerade die Tarifrunde der holzverarbeitenden Industrie. Hüppe im Nordwesten unseres Bezirkes oder Steinways hier, die Klavier- und Flügelbauer in Hamburg, die fallen unter den Tarifvertrag. Also wir haben ein vielfältiges Portfolio und ein Ergebnis ist immer gleich, sich organisieren, gemeinsam antreten, gemeinsam das Beste durchsetzen und das in der Sicherheit, dass der Tarifvertrag einem auch nicht genommen werden kann.
Gerade im Handwerk ist ja auch das Thema Fachkräftemangel ein großes Thema. Was meinst du, helfen unsere Abschlüsse damit, dass die Mechatroniker, Mechaniker, Schlosser, Tischlerberufe und so weiter nicht weiter in die Industrie abwandern? Oder ist das immer noch ein Kampf gegen Windmühlen?
Ja, ich glaube, viele, die im Handwerk arbeiten, arbeiten auch gerne im Handwerk. Und auch gerade diese Strukturen sind ja auch etwas, in dem man sich auch wohlfühlen kann, weil man einfach sagt, es ist sehr genauer. Man hat sozusagen viele Kollegen, mit denen man an einem Stück arbeitet, nicht so anonym wie vielleicht in einem großen Industrieunternehmen. Aber am Ende des Tages ist es natürlich auch die Frage, wie viel Geld kriege ich denn für meine Arbeit? Und da ist das Handwerk etwas, was ich nicht verstecken muss. Da haben wir auch gute Löhne und Gehälter, da wo Tarifverträge sind, erst recht. Aber muss man natürlich in der Entwicklung auch sozusagen standhalten, weil Fachkräftemangel, du hast es gesagt, früher haben wir viel die Debatten gehabt, geht studieren, wir brauchen die Akademiker. Jetzt haben wir festgestellt, dass die Blue Collar, wie das ja im Managerdeutsch so heißt, also die Gewerblichen, genauso gesucht werden. Und von daher hat man da natürlich schon, Stichwort Fachkräftemangel, mit einer guten Ausbildung, egal ob Industrie oder Handwerk, gute Chancen, sich auch weiterzuentwickeln. Aber das Handwerk ist eben auch dafür verantwortlich, attraktive Ausbildungs- und Arbeitsentgelte zu haben, sodass die Leute auch kommen und auch bleiben.
Thema Gerechtigkeit. Die Löhne steigen zwar, aber was am meisten steigt, sind die Gewinne der Konzerne. Gerade bei Energie und Rüstung gibt es da riesige bis teilweise unüberschaubare Gewinne gefühlt. Wir hatten IG Metall vorhin ja schon länger so eine Art Ölgewinnsteuer. Jetzt mit der neuen Regierung, also nur in Anführungsstrichen. Was meinst du, geht da noch was?
Naja, auf jeden Fall ist das ein blinder Fleck, wenn man nach Berlin schaut. Ne? Also die ganze Frage Vermögensteuer, Erbschaftssteuer oder das, was wir hier an der Küste ja auch mal eingebracht haben in die Diskussion mit viel Unterstützung aus anderen Bereichen, diese Übergewinnsteuer für Rüstungsunternehmen, das ist schon ein Thema, wo man auch hingucken muss. Und ich glaube, was mich manchmal ärgert, ist, dass man dann so den Vorwurf zurückbekommt oder die Information, ja, so viel Geld kriegt man doch da gar nicht zusammen und ist das denn ist wirklich so den Aufwand wert? Und das, ich meine, wie soll eine Demokratie funktionieren, wenn der oder diejenige, die ganz normal arbeiten geht, wo die Steuer am Ende des Monats abgezogen wird, du über deine Lohnsteuer vielleicht noch ein bisschen was gestaltest oder zurückbekommst. Viele machen das ja auch gar nicht. Und auf der anderen Seite, die viel verdienen, gar nicht in dieses System reingeholt werden. Also ich glaube, es ist auch eine Frage von Gerechtigkeit, ob eine Demokratie funktioniert, ob eine Gesellschaft das akzeptiert. Und ich überspitze, selbst wenn es nur 2-3 Euro wären, die reinkommen würden. Es ist eine Frage von Gerechtigkeit, dass die starken Schultern mehr tragen als die schwachen. Und es hat auch was damit zu tun, dass gerade Stichwort Übergewinnsteuer, dass die, die gar nicht durch große Innovationen, Produkte oder ähnliches auf einmal Rückenwind bekommen und Auftragsboom und Gewinnboom sozusagen erfahren, sondern durch Krisen und in dem Fall auch noch durch Krieg da entsprechend profitieren, dass die was an die Gesellschaft zurückgeben. Und deswegen sage ich, alles das, was über das normale Maß der letzten Jahre hinausgeht, davon muss 50% wieder an die Gesellschaft zurückgeführt werden. Das hilft auch, sowas wie Rüstung als Produktion akzeptieren zu können. Aber klar, gerade bei Rüstung sind wir alle froh, wenn wir morgen wieder andere Produkte fertigen würden, auf unseren Werften zum Beispiel.
Ja, da blockiert Berlin aktuell noch und da fragt man sich tatsächlich, wie finanzieren wir unsere Zukunft? Thema Bildung, Umbau der Industrieinfrastruktur. Da fragt man sich tatsächlich, ob man am Ende des Tages die Arbeitnehmer das wieder über die Sozialabgaben finanzieren müssen, oder?
Na gut, wir haben ja, dürfen ein paar Sachen nicht durcheinander bringen. Ne? Wir haben die ganze Frage des Sozialsystems, der auf den Faktor Arbeit basiert. Aber wir haben natürlich, wenn ich an die Rente denke, auch viele Sachen, die über die Beitragszahler, Arbeitgeber, Arbeitnehmer bezahlt werden, die gesellschaftspolitisch richtig sind, aber die eigentlich durch Steuern zu finanzieren sind. So. Mhm. Der zweite Punkt ist natürlich der, wir haben dieses Infrastrukturprogramm, Investitionsprogramm, 500 Milliarden. Sondervermögen, was nichts anderes heißt als Sonderschulden, die man machen kann, die dafür gemacht werden sollen. Das ist auch richtig, das ist auch wichtig, dass man das macht. Aber natürlich nach vorne raus müssen wir schauen, dass die Kolleginnen und Kollegen mehr Geld im Portemonnaie haben und dass die sehr viel erben. 400 Milliarden werden im Jahr in Deutschland verschenkt, vererbt und kaum wird dort vernünftig sozusagen eine Steuer draufgeschlagen. Wir haben ja jetzt alle mitbekommen, gerade die ganz viel erben, können dann auch beantragen, dass sie gar keine Steuern zahlen müssen oder ganz wenig. Das versteht doch keiner. Also ich bin jetzt habe kein großes Erbe in Aussicht, aber wenn ich höre, dass Leute sozusagen das kleine Häuschen von Oma erben und dann dazu, wenn es dann irgendwann über einen Freibetrag hinausgeht, eine Steuer zahlen müssen, andere erben sozusagen Milliarden und sagen dann, ich kann keine Steuer zahlen und werden dann da sozusagen befreit von. Das ist etwas, was die Menschen aus meiner Sicht zu Recht nicht akzeptieren wollen und deswegen brauchen wir da Reformen. Kurzum, wir müssen auch in dieser Regierung den Augenmerk darauf legen, dass es in Deutschland ziemlich viel Geld gibt, was es umverteilt gilt, und zwar von oben nach unten.
Genau, in der Debatte um den Erbschaftssteuer und so ist es ja tatsächlich so, dass viele denken, dass einem das kleine Haus weggenommen wird. Das ist ja de facto nicht so, das sind ja tatsächlich eher Großimmobilien, um die es da geht. Aber der Markt bestellt gerade immens viele Rüstungsgüter und die werfen sie voll, TKMS, Lösten, Rheinmetall, die sichern Jobs auch, muss man dazu sagen. Spürst du in den Gesprächen mit Betriebsräten und Metallern vor Ort, dass sich die Kultur verändert? Ich meine, werden wir von der Friedensmacht zur Waffenschmiede Nord?
Ich glaube nicht. Die Zuspitzung verstehe ich, aber ich sehe nicht, dass auf unserer Seite so eine Begeisterung da ist, so oh, endlich bauen wir für die Welt unsere U-Boote oder ähnliches, sondern andersrum. Es ist im Moment notwendig. Es schmerzt mich. Jeder, der mich kennt, weiß, ich habe selber Kriegsdienst verweigert, immer für Frieden gestritten. Aber es geht eben auch nicht, dass wir zuschauen, dass jemand wie der russische Präsident unsere Partner und uns selber auch bedroht und heutzutage ja auch schon vielfältig angreift und wir uns da nicht gegen sozusagen wappnen. Natürlich brauchen wir weiterhin Dialog, brauchen Frieden, aber es gibt Situationen, da muss man erstmal auch eine gewisse Stärke sichern können, damit man überhaupt in so eine Dialogphase kommt. Darauf darf man die Augen nicht voll verschließen und ich glaube, viele Menschen sehen es wie ich, dass das sehr, sehr traurig ist und dass man sich was anderes wünscht, aber manchmal ist die Welt so, dass man darauf reagieren muss und nicht so, wie man es gerne hätte, sondern so, wie es sein muss. Was wir aufpassen müssen, ist, dass wir nicht in so eine Aufrüstungsspirale kommen, dass wir jetzt diesem Krieg sozusagen alles unterordnen und gar nicht mehr das andere sehen, nämlich die Frage Austausch, internationale Beziehungen, auch die Frage, macht jede Armee in Europa das für sich oder machen wir das mit dem Austausch auf die Frage, welche Außen- und Verteidigungspolitik brauchen wir denn gemeinsam? Ich glaube, Deutschland alleine kann das nicht wuppen. Wir können das nur europäisch machen. Und wir müssen eben auch zur Kenntnis nehmen, dass der amerikanische Präsident kein verlässlicher Partner mehr ist. Mhm. Und das hat in den letzten 70, 80 Jahren uns viel geholfen, genau diese Sicherheit auch ein Stück weit mit abzusichern. Und das ist unangenehm und guckt da auch gerne weg. Aber ich kann nicht weggucken, wenn es um die Zukunft geht. Dann muss ich auch dahin schauen, dass es eben im Moment eine hohe Abhängigkeit unserer eigenen Sicherheit in Deutschland von Amerika gibt. Und wenn es da keine Verlässlichkeit mehr gibt, das ist ja wie zu Hause. Also wenn der große Bruder auszieht und du auf einmal selber, dann musst du ja auch einschätzen können, was heißt das? Jetzt komme ich damit klar oder muss ich selber was machen? Und wenn du dann von außen bedroht wirst, dann ist es vielleicht nicht die beste Idee, zu sagen, oh, ich mache jetzt gar nichts, jetzt gern wie früher. Aber der große Bruder kommt eben nicht zurück. Der ist eben in den Süden gezogen oder wo auch immer hin. Und das sind Sachen, wie gesagt, verstehe jeden, der da große Probleme mit hat. Und ich bin für jeden dankbar, der auf eine Friedensdemo geht und der gemeinsam mit uns auch für Frieden streitet. Aber wir müssen eben auch gucken, dass wir unsere Bundeswehr und unsere Partnerinnen und Partner gut ausrüsten. Und wir müssen aufpassen, dass nicht so eine Aufrüstungsfreude durchkommt nach dem Motto, jetzt wird alles ins Militär gesteckt.
Genau, es geht ja sozusagen auch ein bisschen um Chancengleichheit am Verhandlungstisch. Das kennen wir sozusagen ja auch im betrieblichen Sinne.
Ja, das sind natürlich Beispiele, die nicht ziehen, weil das andere ist, da geht es um Leben und Tod und es geht darum, dass ganze Städte kaputt gemacht werden und jede Waffe, die gebaut wird, ist auch eine, die genutzt werden könnte, auch wenn sie Gott sei Dank eben nicht genutzt wird. Deswegen verstehe ich das, aber wenn du das schon so sagst, natürlich haben wir Arbeitgeber, die sagen, die IG Metall kommt an den Tisch, jetzt müssen wir mit denen vernünftig reden, verhandeln hart, machen einen Abschluss, zu dem stehen wir. Wir haben aber auch ganz viele Arbeitgeber, die erstmal wissen wollen, ist die IG Metall überhaupt stark genug in meinem Betrieb, mich unter Druck zu setzen, sodass ich mit denen reden muss. Und wenn ich da jetzt immer sagen würde, oh, bitte, ne, ist doch vernünftigen Tarifvertrag zu haben. Manchmal kommt man mit vernünftigen Argumenten nicht wieder. Da muss die andere Seite merken, dass man eben auch eine Stärke hat. Und nochmal, bin weit davon weg, dass wir sozusagen Krieg, dass wir Terror als Teil von Politik akzeptieren. Und befürchte einfach, dass wir jetzt noch mal ein paar Jahre brauchen, in denen es mehr um Stärke beweisen geht und Abschreckung beweisen geht, um dann wieder auf eine Ebene von Dialog und Frieden-Dialog kommen zu können. Mich beschäftigt das viel, wie auch die Diskussion um die Wehrpflicht, als jemand, der Kriegsdienst verweigert hat und jetzt merkt, dass ich selber Schwierigkeiten habe, mir einzugestehen, dass ich eigentlich jemand bin, der sagt, weil Notwendigkeit, vielleicht brauchen wir das doch. Und diese Zerrissenheit merke ich bei vielen anderen. Und ich bin dankbar, dass die, die diese Zerrissenheit nicht haben, trotzdem mit mir in einen vernünftigen Dialog gehen. Weil eins ist doch ganz klar, wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter und ich hoffe eigentlich als jeder vernünftiger Mensch in unserer Gesellschaft, ist für Frieden der Weg dahin. Das ist das, was uns manchmal sozusagen auseinanderbringt. Aber ich kenne keinen in der Gewerkschaft, der dem Krieg das Wort redet.
Die Rüstungsbetriebe sind bei uns in Küste ein wichtiger Pfeiler. Aber ein anderer wichtiger Pfeiler ist natürlich auch das Thema Windkraft. Wir wollen, wie du es vorhin schon gesagt hast, auch Local Content, also Wertschöpfung hier vor Ort bei uns. Und jetzt, wo politisch weniger subventioniert wird, ist natürlich auch die Frage, droht uns der Ausverkauf oder wird der Windpark vor der Nase jetzt demnächst mit ausländischer Technik bestückt?
Es sind zwei Sachen, die man dazu sagen muss. Uns kann das nicht egal sein, wo die Anlagen herkommen. Und das ist etwas, was sich jetzt in der Politik auch immer mehr durchsetzt, durch Ausschreibungen, die da erfolgen, dass man da auch Merkmale hat, die eben dazu führen, dass eben auch Arbeitsplätze vor Ort entstehen. Auf der anderen Seite, Stichwort Technologie, wir werden gewisse Sachen in der Windkraft schaffen wir ohne China zum Beispiel gar nicht. Also auch da ist so ein Spagat notwendig. Und ich bin froh, dass wir doch in manchen politischen Auseinandersetzungen, hat es eben ja schon gesagt, dass wir da durchsetzen konnten, dass dieser Frage Local Content, also Wertschöpfung, Arbeitsplätze, Standorte vor Ort, made in Germany, made in Europe, ansetzen können. Und da gibt es auch nicht schwarz und weiß, nicht 0 oder 100. In dem einen Produkt wird es vielleicht 25% sein und im anderen Produkt eher 60%. Aber diesen Ansatz überhaupt da einzubringen und erste Schritte in die Richtung zu machen, das ist richtig. Der zweite Punkt ist, der beschäftigt mich noch mehr, ist einfach, dass wir mit der neuen Bundeswirtschaftsministerin jemand haben, die sehr stark auf die alten Energieträger setzt und gerade die Diskussion von, wie viel Strom brauchen wir in 20 Jahren und da einfach mal zu sagen, na, so viel wird es nicht nötig sein, weil ja die Industrie nicht mehr so da ist, das ist auf der einen Seite, finde ich, also in der Schule würde ich sagen, Thema verfehlt, 6 Sätzen, nochmal von vorne, weil der Ansatz als Industrieministerin müsste doch sein, ich schaffe so viel verlässliche, grüne Energie, kostengünstige Energie, das in ganz Deutschland produziert werden kann, dass sowohl in Rechenzentren als auch Industriefabriken genug verlässlicher, grüner, günstiger Strom da ist. Und das, was jetzt gerade passiert, das Infragestellen dieser Ausbauziele, führt dazu, dass wir enormen Druck bei den Erneuerbaren haben, gerade Investitionen zurückgehalten werden, nicht so schnell ausgegeben werden, weil nur mal Stichwort Offshore, so eine Plattform, die wir brauchen, das heißt, die ja auf dem See dazu führt, dass der Strom dann irgendwann umgewandelt wird und ans Land kommt. Das ist etwas, wo wir über 1 bis 1,5 Milliarden reden und die investiert man, die gibt man dann frei, wenn man Verlässlichkeit hat und nicht, wenn man nicht weiß, ob die Bundesregierung es sich übermorgen wieder anders überlegt. Und da ist wirklich keine gute Politik bisher gemacht worden. Wir brauchen da mehr Verlässlichkeit, dass der Ausbau kommt und dass der Strom in den Süden geführt wird.
Genau, und der Blick nach Asien zeigt ja sozusagen, dass man dort auch grüne Energie extrem ausbaut und dass das ja wahrscheinlich nicht deswegen gemacht wird, weil es keinen Sinn macht, sondern weil es halt einfach effektiv ist am Ende des Tages.
Ja, natürlich. Also die grüne Energie ist die kostengünstigste, die verlässlichste und das ist etwas, wo wir den Ausbau nach vorne treiben müssen. Und alle, die von Atomenergie träumen, die müssen ja auch mal beantworten, wie wird das denn, also wollen wir jetzt noch 15, 18 Jahre warten, weil wenn man sich anguckt, wie lang so ein Atomkraftwerk gemacht ist. Zweiter Punkt ist, was ist mit den Ewigkeitskosten? Ja. Die werden da nicht mit reingerechnet. Und wer baut die denn? Also das ist totale Das sind so diese Nebelkerzen, die mich ärgern sozusagen, wo ich denke, da geht es gar nicht darum, das Beste für die Zukunft zu machen, sondern es geht darum, dass die, die heute mit den alten Energieträgern und mit den alten Produkten viel Geld verdienen, dass die nochmal länger Geld verdienen können. Und das ist die große Gefahr. Nein, Mutter, jetzt ist es vielleicht für 2, 3 Jahre, 4 Jahre, lass es 5 Jahre sein, nochmal besser. Aber dann haben wir einen harten, dann sind wir so anerkannt und fallen tief. Das kann nicht sein, sondern wir müssen weiter ausbauen. Wir brauchen sozusagen nach vorne raus die bessere Energie. Da gibt es auch viele Wege, wie wir das absichern können. Speicher, Batterien, all das ist ja jetzt auch gerade in der Debatte. Aber klar ist, Zukunft muss auch am Ende des Tages dazu führen, dass wir eine klimafreundliche Wirtschaft kriegen. Keiner von uns kann ein Interesse haben, dass dieser Planet noch mehr sozusagen brennt. Mhm. Auf einem toten Planeten gibt es keine Arbeitsplätze. Auch ein doofer Spruch, aber da ist was dran. Und nur weil jetzt Fridays for Future und sowas nicht mehr so einen Zulauf haben, ist das Thema ja nicht weg. Wir sehen die Probleme, die da sind. Und deswegen gilt es schon, eine klimafreundliche Wirtschaft zu haben. Du sagst es auch, China hat grünen Strom. Und wer glaubt, dass man irgendwann sagen kann, wir wollen die Produkte aus China und Asien nicht, weil das ja schmutzig hergestellt ist, der wird dann lernen, nee, ist da schon radikal geändert worden.
Sind uns da ein Stück weit voraus. Aber wollen wir mal auch langsam einen Schlussstrich unter 25 ziehen? Und eine Frage, wenn du 2025 eine Überschrift geben müsstest, wie würde sie lauten?
Es war anstrengend.
Magst du uns sagen, wie du da bist du dem...
Wir sind jetzt das fünfte Jahr in einer Krise, angefangen von Corona. Und immer wenn wir das vor Augen hatten, jetzt haben wir die Krise überwunden, dann kam eine neue, kam die Lieferkettenproblematik. Nach der Lieferkettenproblematik kam der Krieg, mit dem Krieg kam die Energiekrise, kam die Inflationskrise. Und da war 2025 natürlich auch wieder geprägt davon, wie schaffen wir die hohen Inflationskosten der Vergangenheit mit einem guten Tarifabschluss abzubringen? Wie schaffen wir, dass China im Schattenwind dieser Krisen auf einmal sagt, baut ihr mal weiter Verbrennerautos, wir haben jetzt hier die modernen Elektroautos. Ach so, und eure Verbrennerautos wollen wir gar nicht mehr. Das, was ihr bisher damit an vielen Geld verdient habt, das brauchen wir nicht. Und die Maschinenbauer auf einmal feststellen, dass sie in China gar nicht mehr als Kunden haben, weil die sagen, euch brauchen wir nicht. Und das sozusagen zu managen. Und viele Menschen sind auch gefordert und auch überfordert, weil sie sich nicht ausruhen konnten. Und deswegen gesagt, es war anstrengend, immer wieder zu sagen, ey Leute, nicht aufgeben, Kopf in den Sand stecken ist nicht die Alternative, sondern Brust raus, antreten für unsere Rechte, für unsere Interessen. Das ist für Einzelne anstrengend, das ist für die Organisation anstrengend. Wir haben aber keine Alternative. Die Alternative wäre, dass wir einfach andere machen lassen. Ich bin froh, dass ich bei der IG Metall bin, auch wenn es eben anstrengend ist. Aber ich habe immer die Chance, als Gewerkschafterin, als Gewerkschafter, was an den Verhältnissen zu ändern. Und deswegen bin ich immer motiviert, selbst wenn es anstrengend ist.
Wir stehen vor vielen Herausforderungen. Und 2026 steht ja vor der Tür. Und magst du uns sagen, was uns 2026 alles so erwartet?
Ich würde 2026 unter den Überschrift stellen, wir gestalten Zukunft. Ich habe es eben schon gesagt, wir wollen die Betriebsratswahlen positiv gestalten. Wir haben in über 2000 Betrieben Wahlen vor uns. Da treten wieder neue Leute an. Andere machen weiter. Wir haben Generationswechsel in manchen Betrieben. Wir müssen aufpassen, dass rechte Listen nicht in unsere Betriebe reinkommen. Wir brauchen eine hohe Wahlbeteiligung, dass die Kollegen wirklich auch gestärkt werden. Und ich bin mir sicher, dass wir, wenn wir im Mai einen Strich ziehen, dass wir eine positive Betriebsratswahl hinter uns gebracht haben. Wir haben die zweite Frage, dass wir immer weiter streiten müssen für diesen Sozialstaat. Es ist doch sozusagen aberwitzig, dass immer wieder die Sozialleistungen in Frage gestellt werden und an die Themen, die uns wirklich weiterbringen, Innovation, Investitionen in die Zukunft, Fachkräftemangel, Zuwanderung, etc. Wir wird gar nicht drüber geredet, aber das würden eigentlich die Probleme der Zukunft lösen. Und wir müssen aufpassen, dass unsere Themen nicht unter die Räder kommen. Wir wollen eine positive Tarifrunde haben. Nicht nur, aber gerade der Metallindustrie, fast 4 Millionen Beschäftigte. Das ist ein großes Fund für, wie geht es den Menschen in Deutschland, wie wird auch zum Beispiel Konjunktur innen innerhalb von Deutschland gestaltet, wie viel Geld haben die Leute zum Ausgeben. Und wir haben natürlich auch die Situation, dass wir im Herbst mit den JAV-Wahlen, also den Betriebsräten für die Jugendlichen, für die Auszubildenden, dass wir da auch wieder jungen Menschen die Chance geben können, Demokratie zu erlernen, zu wissen, wie wichtig das ist, sich einzusetzen. Also von daher, wir gestalten Zukunft und werden in ganz vielen Branchen entweder Abwehrkämpfe führen müssen, damit wir Leute halten können. Oder wir müssen auch gerade Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Maschinenbau, Rüstung eben auch schauen, dass die richtigen Schritte für die Zukunft gemacht werden. Also kurzum, 2026 geht es weiter darum, Zukunft zu gestalten mit einer starken IG Metall im Norden, aber auch in ganz Deutschland.
Genau, du hast es gesagt. Eine starke M&E-Tarifrunde steht vor uns. Wenn es eine Sache gibt, was für 2026 besonders wichtig ist und die wir gewinnen müssen, welche, kannst du mir sagen, welche das wäre?
Diese Demokratie zu sichern. Ich glaube, dass wir schon auch an vielen Stellen manchmal schauen müssen, auch selber einen Schritt zurückzugehen, wenn es der Gesamtsache dient. Wir müssen diesen Laden zusammenhalten. Und das macht man manchmal mit Leuten auch, mit denen man eigentlich sonst nicht so gerne Themen gemeinsam bewegt. Aber wenn es darum geht, die Demokratie zu sichern, dann muss jeder und jede, die das mit uns gemeinsam machen möchte, willkommen sein. Und ich mache mir da Sorgen, wenn ich auf die Wahlen gucke, die im nächsten Jahr sind, wenn ich mir schaue, wie manche Diskussionen geführt werden, wo auch ich weiß, die Minderheiten, die jetzt angegriffen werden, das ist nur der erste Schritt, wenn die erfolgreich wären, wir auch als Gewerkschaften. Ich werde manchmal gefragt, Daniel, warum seid ihr eigentlich gegen die AfD? Und dann sage ich, du, pass auf, eine Partei, die erklärt, dass die IG Metall eine Gewerkschaft ist, die weg muss, Altgewerkschaft ist, Systemgewerkschaft ist, die Arbeiterverräter sind. Das ist doch kein Partner für mich. Ich kann mit Kritik umgehen, keine Frage. Machen wir alles richtig? Auf gar keinen Fall. Machen wir viel richtig, würde ich sagen. Aber ich streite doch auf einem Niveau, wo ich mich gegenseitig akzeptiere und nicht mit jemandem, der sagt, eigentlich will ich dich nicht dabei haben. Also kurzum, wir müssen diese Demokratie zusammenhalten. Dafür müssen wir antreten. Gewerkschaften sind eben auch Demokratiefaktor. Und wer die IG Metall stärkt, stärkt auch seine Demokratie.
Genau, Gewerkschaft ist ja immer so ein bisschen Basisdemokratie im Betrieb. Ganz wichtig. Aber abseits vom BR-Wahlkampf und Tarifrunden, worauf freust du dich persönlich für 2026?
Wir haben einen Urlaub gebucht, der ist so intelligent gewählt, weil der Ende des Jahres ist, kann mich gar nicht erinnern, dass ich schon so weit im Voraus schon einmal einen Urlaub gebucht habe. Und der wird mir immer das ganze Jahr quasi so ein bisschen dieses Licht am Ende sein, wo ich weiß, okay, egal was ich gemacht habe, da haben wir eine tolle Zeit vor uns mit meiner Liebsten und meiner Tochter dann in den Süden zu gehen und mal richtig was anderes zu sehen. Da freue ich mich jetzt schon drauf.
Geht's in die Wärme? Also
ja,
jetzt in warme Regionen?
Wir waren jetzt ganz lange zum Jahreswechsel und Weihnachten immer in der Kälte und für den Jahreswechsel 26, 27 haben wir uns mal die Wärme vorgenommen.
Sehr schön. Mit diesen warmen Gedanken verabschieden wir uns dann auch. Wir wünschen euch allen ein schönes Weihnachtsfest, schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Und wir hören uns auf jeden Fall in 2026. Bleibt laut, bleibt kämpferisch. Ich sage tschüss.
Tschüss, frohe Weihnachten, guten Rutsch und alles Wichtigste. Bleibt gesund.
Genau. Ciao.